Euer Filmpodcast, das Filmcafé, ist vertreten auf YouTube, Spotify, Apple und Google Podcast. Folgt uns auch gerne bei Twitter, Facebook oder Letterboxd, um nichts zu verpassen. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück im Filmcafé. Ich bin Max und ich bin heute hier mit Marius von der Filmdialog. Und wir sind heute wieder im Movie Roulette. Das ist unser Format, wo wir die Filme, die wir so zuletzt gesehen haben, darüber so Kurzreviews machen. Dann habt ihr mehrere Kurzreviews in einem Podcast. Davon haben wir einen Vorteil, weil wir können auch so ein bisschen unsere Gedanken dazu loswerden. Und ihr habt Kurzreviews in einem Podcast. Das ist irgendwie auch ganz nice. Aber Marius, ich gebe erstmal das Wort an dich, weil du bist Gast und du kannst dann mal kurz sagen, wer du bist und was du machst.
Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich mache eigentlich auf YouTube Filmkritiken und bespreche einfach prinzipiell alles im Bereich Filme und mache mich viel über Unboxing lustig und eigentlich all sowas. Ich meine, wenn einer vielleicht ein Video gesehen hat, ist wahrscheinlich das Caligula-Video. Das hat recht viel Aufrufe und ansonsten, ja, ich mache das halt nicht alleine, sondern mit einem Kumpel zusammen, dem Lennart Maschmeyer. Der ist jetzt nicht hierbei, aber ansonsten machen wir es halt immer zu zweit und quatschen halt über alles Mögliche an Filmen. Beziehen uns da eher so auf, sagen wir mal, unbekanntere Sachen oder deutsches Kino und alles Mögliche, was uns so vor die Flinte kommt.
Mhm, alles klar. Gut, dann würde ich auch jetzt nochmal das Wort an dich überlassen und dann würde ich dich mal fragen, welchen Film denn du zuletzt gesehen hast und über den du sprechen möchtest.
Der letzte Film, den ich gesehen habe, tatsächlich wirklich der letzte, das war gestern, war von Christian Petzold Jericho. Christian Petzold, kann man sich so vorstellen, es gab im deutschen Kino ja immer einen, nennen wir mal, Kritikerliebling. Da würde ich jetzt sagen, da gab es mal Zeiten in Fassbinder. Und ich finde halt, Christian Petzold ist so ein bisschen so ein nachgewachsener Fassbinder. Jetzt nicht unbedingt thematisch, aber meiner Meinung nach halt einfach, er ist halt der typische Kritikerliebling, der jedes Mal halt mit Preisen überhäuft wird, aber niemals die großen Kinoblockbuster schafft. Er ist halt so Mitglied der Berliner Schule, was halt wieder Autorenkino ist. Das ist sozusagen das, was neues deutsches Kino für die 70er war, ist halt Berliner Schule so für die 90er und 2000er Jahre. Christian Petzold, Thomas Aslan und sowas könnte man da nennen. Und Christian Petzold ist ein Regisseur, den ich vor allen Dingen mit einem Wort beschreiben würde, schwierig und zäh. Und das meine ich nicht negativ. Zäh meine ich vor allen Dingen, die Filme sind von der Geschwindigkeit sehr langsam. Sie haben eine andere Erzählstruktur, eine andere Geschwindigkeit. Es ist sehr dialoglastig. Es sind nicht unbedingt spritzige und frische Dialoge, um mal so fies zu sein, sondern es sind eher Dialoge, die eine bestimmte langsame Taktung haben.
Also es ist so richtig, richtig festgefahrenes Arthouse-Rotweintrinker-Kino.
Ja, also wenn einer Rotweintrinker-Kino genannt werden darf, dann doch wohl Petzold.
Aber worum geht's denn in dem neuen Film?
Also in dem Film, den ich jetzt gesehen habe als letztes, Jericho, der ist von 2008. Da geht es um eine...
Ach so, das ist nicht sein neuester?
Nein. Der ist relativ alt. Und den habe ich auf Mubi gesehen, weil die momentan sehr viel Petzold drin haben. Und da war ich so, Mubi ist ein Begriff.
Ja, okay, das ist perfekt, für die Zuhörer, Mubi ist so, also es gibt ja Amazon Prime, es gibt Disney Plus, Netflix. Und Mubi ist so für Arthouse-Kino ein Streaming-Anbieter.
Genau. Und der
ist so richtig, oder nicht?
Ja, ganz genau. Exakt das. Und ja, was man über Jericho zuallererst sagen sollte, es ist einfach ein Film mit einem winzigen Cast. Benno Fürmann in der Hauptrolle. Man hat Nina Hoss. Nina Hoss sollte eigentlich jedem im Begriff sein durch... Die ist ja eigentlich immer überall irgendwo dabei. Erstmal ist sie in vielen Petzold-Filmen dabei, klar. Sie ist in einigen Schlöndorff-Sachen. Das ist halt eine eher, sagen wir mal, national bekanntere Schauspielerin. Aber halt, sie war jetzt schon in einigen
Josef-Wilsmeier. Das ist die aus Pelikanblut.
Exakt.
Ja, den habe ich im Kino
den
gesehen.
Den habe ich noch nicht gesehen. Den muss ich noch sehen. Und vor allen Dingen ist es eine Theaterschauspielerin. Und das zeigt sich auch durch ihr großes Repertoire an spielerischen Emotionen. Die Frau ist immer sozusagen für die Rolle und für das, was sie ausspielen muss, gewidmet und gewappnet. Und die weiß immer genau, welche Emotion in welchem Moment passt. Und das passt so schön zusammen mit Benno Fürmann, der ähnlich gut ist in dem Film. Ich meine, Benno Fürmann, der ja auch hin und wieder mal ein bisschen, wir sind mal freundlich und sagen Schrott dreht. Und das passt aber sehr schön zusammen. Du hast halt Nina Hoss, die in ihrer Rolle wirklich ein, zwei Szenen brillant ausspielt. Und dann hast du Benno Fürmann, der so ein Zwischending macht. Und du hast dann noch Hilmi Sözer, der Ali Özkan spielt. Und das ist wirklich so relativ reduziertes Spiel. Jetzt überlegt man sich so, Hilmi Sözer, kennt man den? Und tatsächlich ja, der ist in Schuh des Manitou, in Sieben Zwerge allein im Wald.
Und also es ist ein sehr reduzierter Cast. Und worum geht es jetzt genau?
Es geht eigentlich darum, dass Thomas, also Benno Fürmann, kommt anscheinend aus dem Krieg. Das ist nicht so ganz geklärt. Er kommt zurück und hat keine Arbeit. Und jetzt trifft er durch einen Zufall zusammen mit Ali, der betrunken Auto gefahren ist. Und nun entwickelt sich zwischen den beiden eine Freundschaft und vor allen Dingen ein Arbeitsverhältnis, weil Ali stellt Thomas ein und während die beiden immer weiter über ihre Arbeit anbandeln und relativ gute Freunde werden, entwickelt sich noch einfach diese Beziehung zu dem Charakter von Nina Hoss, nämlich Laura. Laura steht so ein bisschen zwischen den beiden und während Ali halt einfach in Thomas nichts weiter als einen Hilfsarbeiter sozusagen sieht, verliebt sich Laura anscheinend in ihn. Und das ist das Wichtige, Thomas auch in sie. Und es beginnt so ein sich langsam aufbauendes Komplott zwischen den beiden. Ja, was ist mit Ali? Wollen wir ihn loswerden und so? Und diese Story hat halt wirklich starke Noir-Einflüsse, so 40 Jahre Hollywood. Und das merkt man dem Ding auch an. Man merkt so, okay, ist das jetzt so ein Crime-Ding? Die beiden versuchen ihn um die Ecke zu bringen und sich, weil er ist kein Tyrann, auch wenn lustigerweise die beiden darauf immer wieder bestehen, Ali als so ein Tyrann und Despoten sowohl im Familien- als auch im Arbeitsleben darzustellen. Aber diese Wirklichkeit offenbart sich dem Zuschauer überhaupt nicht. Als Zuschauer denkt man, das ist ein grundsympathischer Typ, was habt ihr denn? Und das ist halt das Problem, dass die Ansichten der Charaktere wirklich diametral mit den eigenen auseinandergehen. Du weißt überhaupt nicht, was die Motivationsgründe an manchen Punkten sind, aber deswegen kannst du auch gar nicht die Story voraussagen. An keiner Stelle wusste ich, wie es weitergeht. Ich war wirklich gebannt, obwohl es ein langsamer, wie du es eben so schön sagtest, Weintrinker-Arthouse-Film ist. Und das ist was, was man nicht so oft hat, gerade bei deutschem Arthouse. So, ansonsten kommt da sowas wie Systemsprenger bei raus. Naja, aber ich kann sehr empfehlen. Also die Story spitzt sich immer weiter zu. Man hat diese Konfrontation, diesen Konfrontationskurs, auf den sich alle drei Charaktere zubewegen. Und du weißt überhaupt nicht, wer am Ende auf wessen Seite steht und wer was für ein Schicksal hat, weil das wirklich alle 2 Minuten sich dreht und wendet, ohne konstruiert zu wirken.
Also
Riesenempfehlung.
ist auch
Also,
deutlich durchaus spannend gemacht.
obwohl es halt langsames, ja.
Würdest du auch sagen, es ist für jemanden, der mit so Arthouse-Kino nicht so viel anfangen kann, trotzdem eine Empfehlung? Ist das ein guter Einstieg da rein vielleicht?
Das würde ich nicht sagen. Also ich würde ihn auf keinen Fall als ersten Petzold gucken. Das ist genauso wie man zum Beispiel, es gibt halt bestimmte Filme von Regisseuren, die so ein bisschen so einen Blick vorher aufs Werk erfordern. So bei Tarantino kann man auch, finde ich, nicht überall einsteigen.
Ja.
So guck zuerst Jackie Brown, du hast keinen Bock mehr auf Tarantino.
Ja.
Und also ich finde Jackie Brown auch wahrlich nicht so gut. Obwohl er ja da handwerklich so viele tolle Kniffe anwendet. Ich aber am Ende sage, hättest du auch in der Zeit eine gute Geschichte erzählen können, Junge. Naja,
Alles klar, wir schweifen ab.
genau, also ich würd auf jeden Fall sagen, nicht damit bei Petzold starten. Bei Petzold würde ich tatsächlich mit dem ein Jahr vorher erschienenen Jella starten. Den fand ich sehr schön, um sich ein bisschen darauf einzulassen.
Alles klar, weil ich habe noch kein Petzold gesehen. Würde mich aber interessieren. Gut, ich mache mal weiter mit komplettem Kontrastprogramm. Ich habe einen
Okay.
Horrorfilm geguckt, der heißt, einen Found-Footage-Horrorfilm, der heißt Chernobyl Diaries. Es geht in dem Film um eine Gruppe von Leuten, die halt so einen Ausflug machen nach Chernobyl. Und da war ist ja der Atom, also war ja das Atomkraftwerk Unglück da, ne, und Verseuchung und so. Ich habe ja auch gehört, dass die Serie Tschernobyl so toll sein soll. Und dieser Film hier, man nimmt das halt als Setting, und man will da halt einen gruseligen, spannenden Horrorfilm draus machen. Funktioniert, finde ich, nur so ein bisschen. Ich dachte mir so, das wird eigentlich nichts. Aber ich war richtig kaputt und dann wollte ich noch so ein bisschen was Quatschiges gucken und dann habe ich mir den angemacht. Und es ist so ein bisschen eine Mogelpackung, weil wurde als Found-Footage-Film wohl auch vermarktet. Aber es ist halt ein Film, der mit Wackelkamera gedreht ist, aber keiner von den Leuten, die in der Gruppe hält halt die Kamera. Also ist es eigentlich gar kein Found-Footage-Film. In der Hinsicht bedrückt der Film halt vielleicht ein bisschen. Ist aber gar nicht so schlimm, weil ich finde durchaus, dass der Film durch das Setting seine Atmosphäre schon holt und auch man lange im Unwissen gelassen wird, was jetzt da auf einen lauert und so. Und wenn, dann sieht man es auch nur so ganz, 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 immer nur leicht angedeutet. Das finde ich ganz gut. Leider hat der Film auch natürlich diese absolut stereotypischen Horrorfilm-Leute, die einfach so richtig langweilig sind. Da muss man sich halt auch drauf einlassen. Also, aber hat durchaus seine kleinen Spannungsmomente. Das fand ich schon. Auch so ein paar Ekel vom Footage-Szenen, wo es dich nicht nervt, dass es wackelt, sondern es wackelt und du guckst zu gucken. Ich hab mehr hingeguckt, um zu wissen, was geht denn da jetzt ab. So, also es war schon so eine Art Sog, muss ich sagen. Aber der Film hat halt auch so Gruselmomente drin, die einfach komplett, die werden dir nicht erklärt. Irgendwann, sind sie da in diesem Reaktording. Ich glaube, sind sie da drin irgendwann und einer sieht auf einmal so einen kleinen Jungen und dann dreht sich die Kamera weg und dann ist der Junge auf einmal weg. Im gesamten Film wird das überhaupt nicht mehr aufgelöst. Warum da auf einmal so ein kleines Kind steht, also wie bei The Grudge irgendwie so ein Geisterjunge, weißt du? So einfach so in Tschernobyl, richtig dämlich. Sonst,
Da
ja.
will ich mal fragen, so wie du das gerade erzählst, ist nämlich das, was ich mir so aufdrängt. Es gibt ja durchaus, gerade wenn wir jetzt an den Vater der Filme denken, zum Beispiel
Blair Witch
Blair Witch, ich
Project,
war
ja.
Paranormal Activity, genau, Blair Witch Project, das Original. Da fehlen ja auch manchmal massive Handlungsstücke, wenn die sich schlafen legen oder nächsten Tag so, dass sie kurz die Kamera ausmachen. Das hat ja irgendwie ein Gefühl, dieses Verlorensein im Wald. Schafft ihr das? Weil ich habe gerade so ein paar Bilder mir dazu angeguckt und denke, oh, das ist aber alles sehr hell. Und ich finde immer bei diesen ganzen Filmen, wenn die hell sind, wirken die halt immer sehr billig. Und das
Ja.
ist immer so ein
Ja,
Problem.
aber ich finde, also es ist ja meine Meinung hier, aber ich finde, der Film hat einen sehr grünlichen, ekligen Look und ja, spielt größtenteils am Tag, da hast du recht, aber trotzdem ist es ein Film, der sich langsam, langsam aber bedrohlich aufbaut und trotzdem seine Atmosphäre hat. Weil das Tschernobyl, das ist ja wie so ein Wasteland, weißt du? Wie so beim, nicht Mad Max, aber es ist halt so dieser verlassene Ort, das wird schon gut eingefangen. Ja, das fand ich schon.
Ja, ich weiß nicht, es gab diese Zeit, wo auf einmal aus dem Nichts, fand ich, so viele von diesen Found-Footage-Filmen wieder hochkamen. Das war zu Zeiten von Paranormal Activity und sowas. Das ist ja auch so eine Reihe, die, glaube ich, heutzutage einfach nicht mehr funktionieren würde. Wir sind ja auch in so einer Post-Purge-Zeit. Das sind einfach so Filme, die so eine bestimmte Altersgruppe mitgemacht hat, aber die danach nie wieder aufgegriffen wurden. So, heute wird auch kein Eis am Stiel, was wäre es jetzt, 10 oder so, rauskommen. Das wird
18.
einfach. Ja, weiß ja kein Mensch. Ich glaube auch nicht, dass ein Mensch wirklich mal ein Eis am Stiel-Film tatsächlich gesehen hat. Jeder kennt das, aber keiner hat es gesehen. Das wäre ein guter Paranormal Activity-Film. Sie suchen einfach den nächsten.
Also dieser Chernobyl Diaries hat halt wirklich seine dummen Momente, seine nicht nachvollziehbaren Momente. Der hat auch seine stereotypischen Figuren, aber der hat durchaus, finde ich, seine Atmosphäre und seine doch ganz schaurigen Szenen, weshalb der schon so ins Mittelmaß fällt, den kann man sich schon mal reinziehen, finde ich, gerade wenn man halt Found Footage Film mag. Aber man muss halt bedenken, dass es nicht wirklich Found Footage ist, sondern dass es einfach eher so ein dokumentarisch gefilmter Horrorfilm ist, der so tut, als wäre Found Footage, ist es aber eigentlich nicht. Das Gimmick, das Found-Footage-Gimmick ist halt nicht vorhanden. Das wird halt, das ist so eine Mogelpackung, habe ich ja gesagt.
Okay, also es klingt interessant. Eigenartig interessant. So, weiß nicht, weil Found-Footage ist für mich gerade zur heutigen Zeit eher was mich abschreckt, wenn das wo drauf steht. Weil ich bin so, das ist ein Momentum gewesen, was er damals Blair Witch Project mitgenommen hatte, was man nie wieder reproduzieren konnte. Dieses, das war ja damals für die Leute einfach real, das war echt. Das kannst du ja nicht
wieder erzeugen. Ja, das stimmt, das hat der halt als große Stärke, ne, der Blair Witch Project. Das stimmt, da hast du recht. Ich finde auch so einen Film wie Cloverfield zum Beispiel ziemlich geil.
Habe ich nie gesehen, weil ich immer gehört habe, ja, aber das Ende soll so komisch sein, da war ich immer, bevor ich jetzt meine Zeit verschwende, lasse ich's.
Gut, nächster Film.
Jetzt kommen wir zu einem Film, den ich nicht loben kann und über den ich reden will, weil ich ihn tatsächlich nicht mal zu Ende geguckt habe, weil er mich so sehr aufgeregt hat.
Oh.
Der Film Office Space, beziehungsweise Alles Routine. Das ist ein Film von Mike Judge. Und ihr hattet schon mal einen Film von Mike Judge besprochen in einem Podcast. Nämlich Idiocracy.
Ach.
Ja.
Ach, okay. Das ist der Regisseur. Okay. Ich hatte jetzt den Namen vom Regisseur nicht auf dem Plan.
Idiocracy ist für mich ein Film, der hat seine Momente. Ich glaube, da bist du bei mir, oder?
Ich finde, es ist eine total sympathische, lustige Komödie.
Genau. Und genau das ist. Das ist eine lustige, sympathische Komödie, die einfach ihre Momente hat und so gesellschaftskritisch vorgeht, ohne, sagen wir mal, zu klug zu werden.
Ja, ein bisschen on the nose so, ne?
Genau, genau. Also es gibt öfter mal Filme, die natürlich gesellschaftliche Relevanz haben und auch halten können. Und das ist, was Idiocracy ist für mich, so ein Film, der passt perfekt ins Jahr 2006. Und exakt dasselbe lässt sich auch über den Film Alles Routine sagen, weil da geht es darum, die Leute haben Angst vor dem Millennium-Bug. Sagt ihr das überhaupt
was? Was ist das?
Der Millennium-Bug war damals das Phänomen, was angekündigt wurde, wenn die Computer und alles auf das Jahr 2000 sich umstellt.
Ja.
Dass dadurch alle Systeme abstürzen würden, weil die Systeme durch die enorme Umwalzung der Nummern sozusagen überlasten würden. Weil die Leute nicht wussten, was bei Jahrtausendwende passieren würde. Und der Film zeigt einfach, es gibt Leute, in dem Fall, die haben wirkliche Bullshit-Jobs, also Jobs ohne wirkliche Relevanz. Und die sitzen nur an ihrem Computer und arbeiten stumpf vor sich hin, aber hassen ihren Job. Die Charaktere sind eigentlich relativ egal. Ron Livingston ist dabei, zum Beispiel als Peter Gibbons, das ist unser Hauptcharakter. Und der arbeitet mit so ein paar Leuten zusammen. Ist das größte Problem einfach an dem
Film? Warte mal, ich habe mal eine Frage, Marius. Ist das, also darum geht es und woraus zieht der Film seine Comedy?
Er zieht seine Comedy praktisch gesehen daraus, dass er erstmal, bis dahin, wo ich ihn gesehen habe, dir einfach zeigt, okay, Leute führen ein geregeltes, normales Büroleben und das ist natürlich die reinste Tristesse und so möchte man nicht leben. Und zeigt natürlich, wie unglaublich gestresst und unter Druck diese Mitarbeiter in solchen, das ist eine Versicherungsfirma, unter was für einem Druck die doch stehen. Und wie die dort von oben gegängelt werden.
Das klingt nicht so witzig.
Ja, aber er versucht es halt humorvoll aufzubereiten, indem er zeigt, was dort für eigenartige Personen doch arbeiten und wie das alles zusammenhängt und dass zum Beispiel Leute aus dem höheren Management gar keine Ahnung von seinen Mitarbeitern haben und so. Das funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt auch ganz gut. Das Problem ist einfach, es kommt der Moment, wo der Film anfängt, oder besser gesagt, wo der Film glaubt, einfach so unfassbar klug zu sein und dieses ganze System zu demontieren, indem er zeigt, dass wir weniger arbeiten sollten und uns viel mehr auf unser Privatleben konzentrieren. Und solange man das Leben nicht ernst nimmt, dann würde man die Karriereleiter aufsteigen, weil in hohen beruflichen Positionen nur Leute ohne Ahnung sitzen.
Und das war dir einfach alles ein bisschen zu blöd und deswegen hast du den Film ausgemacht?
Bis dahin fand ich das gar nicht mal so blöd, sondern nur, wie du es eben schon sagst, ein bisschen on the nose und ein bisschen sehr für den kleinen Mann gedreht, was natürlich eigentlich immer nett ist. Das Problem war einfach, die zweite Hälfte wurde so schleppend und schaffte es einfach gar nicht mehr, Humor rüberzubringen, sondern baute sich auf einmal einen richtigen Plot mit Höhepunkt für die zweite Hälfte auf, wo ich jetzt dachte, was soll das denn jetzt? Und es funktionierte einfach nicht gut. Das war das Problem. Die Figuren waren dafür einfach nicht ausgestattet, jetzt einen ernsthaften Plot zu stemmen. Und das wurde dadurch in der zweiten Hälfte relativ langweilig. Vor allem auch, weil er manche Figuren konsequent vergessen hat, während der andere wieder immer wieder eingeführt hat und die dann wieder im Hintergrund verschwanden. Er hatte guten Humor bis zu einem bestimmten Punkt. Also es gab zwei Figuren, gerade Michael Bolton. Das war eine Figur, die tatsächlich sehr, sehr lustig war. Und Bill Lumberg, Gary Cole, kennt man vielleicht dieses Meme von dem Typen, der am Tisch steht mit der Kaffeetasse in der Hand, wo einfach untersteht, it would be great. Das ist aus diesem Film.
Okay.
Und das ist so ein relativ bekanntes Meme davon, weil der Film hat es geschafft, so durch seine Meme-Kultur, und prinzipiell war das damals auch ein Film, der sehr viel rezitiert wurde, wo das halt wirklich anfing, wo die Leute auf Nein-Gag gingen. Ja, schlimme Zeiten, ich weiß. Dadurch hat er halt wirklich der große Popularität erhalten, obwohl er meiner Meinung nach kein handwerklich oder in irgendeiner Form guter Film ist. Nur Bill Lumberg ist halt wirklich die Figur, die man da rausziehen kann, weil die wirklich lustig ist. Die ist halt die Klischee-Darstellung eines Höhergestellten in Büros, der sich halt für den schlauesten Menschen aller Zeiten hält. Und der passt halt perfekt zu American Psycho. Er sieht nämlich vom ganzen Stil sehr ähnlich aus. Und er hat etwa dieselben Tätigkeiten wie Figuren bei American Psycho. Großartiger Film, oder?
Ja, der ist toll. Okay.
Paul Allen's Karte und so, ne? Okay, dann gebe ich mal wieder zurück an dich.
Ja, ich habe einen absoluten Klassiker endlich mal gesehen. Der wirklich extrem langen Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich hatte dann endlich mal Lust und habe mir Cleopatra angeguckt. Von 1963.
Du meinst den Hollywood-Zerstörer?
Ich meine, ja, genau. Ich meine den mit, oh Gott, wie heißt sie denn? Mit Elizabeth Taylor und Richard Burton.
Josef L. Mankiewicz, mach mal Hollywood kaputt. Okay,
Ja, von
kleine
Joseph L. Mankiewicz,
Zäsur.
genau. Und der Film war
Uff.
ja, also ich muss wirklich sagen, das ist ja wirklich so bahnbrechend und wahnsinnig, was da auf die Beine gestellt wird, optisch. Also, Highlights des Films sind für mich einfach die absolute, hast du den denn gesehen, Marius?
Ja, klar.
Wie das inszeniert wird, mit Getöse und so, wenn Kleopatra in Rom einmarschiert, sowas.
Du wusstest, dass die Szene, wenn sie in Rom einmarschiert, zweimal gedreht werden musste, weil einmal ein dödeliger Eisverkäufer durchs Bild gelaufen ist?
Echt? Nee, das wusste ich nicht.
Ja!
Also diese Szene finde ich ist wirklich herausstechend und auch die Seeschlacht ist toll und auch, also das ist, und die großen Menschenmassen natürlich wieder, wie bei Ben-Hur auch. Das ist so wahnsinnig toll gemacht, aber der Film geht wirklich. Also ich habe die kurze Version gesehen, ich habe den 4 Stunden 11 Minuten geguckt und der geht ja wohl auch an. Es gibt eine Version, die geht über 5 Stunden. Es ist einfach wirklich. Also ich finde zum Beispiel Ben-Hur ist mit 4 Stunden. Der geht ja auch. Und geht er über 4 Stunden? Ich weiß nicht. Ich glaube.
Nee, Ben-Hur geht, glaube ich, 4, 3,5, 4, irgendwie so.
Ja, und der ging für mich deutlich, deutlich besser und besser rein als Kleopatra. Ich fand Kleopatra in den ersten, das war so witzig. Ich habe den ja auf Blu-ray gehabt und die Blu-ray ist halt aufgeteilt auf zwei Blu-rays, weil der Film so gigantisch ist. Und als ich die ersten 2 Stunden geguckt habe, die Blu-ray endet einfach mit einem Cliffhanger. Und dann dachte ich mir so, Scheiße, jetzt will ich doch wissen, wie es weitergeht. Und es war irgendwas 0 Uhr. Und dann habe ich mir die zweite Blu-ray auch noch reingelegt. Und ich finde, also die erste Hälfte, wo es um Kleopatra und Caesar geht, ich finde das wirklich, das hat Spaß gemacht und das war interessant. Der Film sieht natürlich wahnsinnig gut aus, wie gesagt. Es ist, der Film ist in der zweiten Hälfte, finde ich, hat sich für mich sehr, sehr gezogen. Deswegen, also die zweite Hälfte hat für mich viel kaputt gemacht von dem Film. Abseits jetzt davon, dass er halt wahnsinnig, wahnsinnig gigantisch inszeniert ist. Es ist, glaube ich, einer dieser Filme, da würdest du mir, glaube ich, auch zustimmen, wo die Produktion hinter dem Film deutlich interessanter ist als der Film selbst.
Definitiv. Also das große Problem einfach an dem Film ist, es ist ein Brocken. Also man kann natürlich sagen, alle Monumentalfilme der Zeit sind Brocken.
Ja, ist so. Aber das war ja auch Mode, einfach so für diese Filme so lang zu machen. Da wird ja auch, also wenn man sowas sieht, Kleopatra oder Ben-Hur oder Spartakus, was weiß ich, was es da alles gibt, 10 Gebote, da siehst du einfach, wie du das Medium Film einfach ausreizen kannst an Möglichkeiten, was du da auf die Beine stellen kannst. Und das war ja damals ohne CGI.
Exakt, also ich kann, der einzige Film, den ich wirklich kenne, der noch deutlich länger ist, hast du Barfuß durch die Hölle mal gesehen?
Nein, was ist das?
Film von Masaki Kobayashi. Der hat Harakiri,
Ah
also
ja, Harakiri
Seppuku
habe ich
gedreht.
gesehen.
Genau, Barfuß durch die Hölle ist ein Dreiteiler, so wie, nicht wie Herr der Ringe ein Dreiteiler ist, sondern der schließt wirklich mit dem Ende des ersten Teils am zweiten Teil an.
Meinst du Human Condition? Ach
Richtig.
so, ja, das sagt mir was. Den deutschen Titel sagt mir
Genau.
was.
Ja, The Human Condition, das sind ja wirklich 9 Stunden.
Ja.
Und den habe ich wirklich damals an 2 Tagen gesehen und uiuiui, das war für mich wirklich ein Brocken an Film. Da muss ich tatsächlich sagen, Kleopatra ist halt einfach schweinelangweilig.
Ja, der ist
Ich glaube,
wirklich
der.
nicht. Ich dachte vor allem, es geht nicht nur um Kleopatra, wie sie die Macht ergreift, sondern auch, ich verstehe auch den Charakter Kleopatra. Das heißt ja immer, Kleopatra war eine Herrscherin, die auch viele Männer um sich rum hatte und mit vielen gepennt hat und so, ne, sowas. Das ist so ein Merkmal von Kleopatra gewesen, soweit ich das weiß. Und das ist aber, wird in dem Film nicht groß gezeigt. Das fand ich schade.
Ja, der ganze Film schafft es nicht, irgendeine Figur in 4 Stunden ausreichend zu charakterisieren oder den Tiefe zu verleihen. Das ist halt der einzige schlimmere Film für mich im Bereich dieser Historienschinken ist der relativ kurze, der Koloss von Rhodos.
Das sagt mir
Der
auch was.
erste Sergio Leone-Film.
Ah, okay.
Und also hätte er nur den gemacht, würde sich kein Mensch an Sergio Leone erinnern, weil das ist eine Langeweile-Film. Meine Fresse, war der langweilig.
Aber man muss auch
Der geht nur
sagen,
2 Stunden.
du Marius, man muss auch sagen, es gibt abseits des Sandalen-Monumentalfilms, gibt es auch ganz viele Filme, die extrem lang sind. Also sei es jetzt hier Laf Diaz, der hat ja nur lange Filme. Oder Satan-Tango oder sowas. Die sind ja auch so ewig, ne?
Ja, Satan Tango habe ich noch nicht gesehen, auch weil ich mich
Ich habe
einfach
den
dran
auch nicht gesehen,
traue.
aber der geht ja irgendwie 7 Stunden.
Ja, und alle Leute
Oh,
sagen, das sind die besten sieben
so
Stunden, die du
krank,
erleben
so krank.
kannst. Ansonsten, ja, Andrei Rubelhof ist noch
Ja,
arschlang,
der ist
wenn du
auch ein
beide Teile
Arschlang.
hintereinander
Das
schaust.
ist der einzige Tarkowski, den ich nie gesehen habe.
Nee, ich auch nicht. Also Stalker ist auch lang. Also Stalker ist auch lang, weil lange manchmal nichts passiert. Aber es ist
Ja.
halt Stalker, das muss so.
Aber Kleopatra hatte eigentlich ganz schön viel Handlung, aber irgendwie ist er ziemlich zäh und nicht so interessant. Ich habe dem wirklich, ja, ich habe dem mir 2,5 Sterne gegeben. Und dem Chernobyl Diaries habe ich auch 2,5 gegeben.
Der arme Monkey-Witz wird mit sowas verglichen. Andere Frage, was hast denn du noch so vom Monkey-Witz gesehen?
Nichts.
Oh!
Nix, das ist
Oh!
mein einziger. Ich weiß, der hat diesen All About Eve gemacht, der mit Betty Davis und Marilyn
Der!
Monroe, der soll ja ziemlich gut sein.
Fantastischer Film. Aber nicht nur den, auch Ein Brief an 3 Frauen ist fantastisch. Das ist ein ganz früher Film von ihm. Er hat ja wirklich, das ist ja auch so einer dieser Leute, der wirklich einen Haufen Sandalenfilme gemacht hat, die auch alle eher so meh sein sollen. Aber ich fand seinen allerletzten Film, Mord mit kleinen Fehlern, der war auch fantastisch. Es ist ein adaptiertes Bühnenstück und du hast Laurence Olivier und Michael Caine. Und das war's.
Ja, ich werde mir noch
Und
was
natürlich,
angucken von Mankiewicz, bestimmt.
also den kann man definitiv empfehlen, weil es ist einfach Olivier und Michael Caine werfen sich da schauspielerisch die Bomben um die Ohren. Das ist Wahnsinn.
Weißt du, was, glaube ich, schauspielerisch auch übelst das Brett ist? Jungle Cruise. Red doch mal über den.
Jungle Cruise, ja. Jungle Cruise ist ein aktueller Kinofilm mit The Rock, Emily Blunt und noch so einem dritten Typen, der dabei ist, den ich aber partout nicht kenne, aus gar nichts. Da muss ich
Ach, mit
tatsächlich
Emily
googeln,
Blunt
wie
ist
der
der
hieß.
auch noch? Weil Emily Blunt
Ja.
hat doch jetzt erst Quiet Place 2 gemacht.
Bei dem.
Wie ist denn Jungle Cruise?
Jungle Cruise ist erstmal, ich glaube, der ist ja ab 12 freigegeben. Ich bin ganz ehrlich, für Jugendliche, die den eben jetzt gucken, wird das ein neuer Herr der Ringe, ein neuer Fluch der Karibik.
Okay, worum geht's in Jungle Cruise?
Es geht praktisch gesehen darum, dass Emily Blunt mit ihrem Bruder Jack Whitehall ist das, den ich tatsächlich aus nichts kenne. Er war in einem Asterix-Film, schön für ihn. Nee, aber kenne ich ansonsten auch aus wirklich nichts. Aber es geht einfach darum, die beiden sind schon ewig Abenteurer, beziehungsweise Emily Blunt ist eher die Abenteurerin, und die haben jetzt eine Karte gefunden, beziehungsweise eigentlich, sie haben eine Karte und ein kleines Medaillon, so eine Spitze von einem Speer, und sie begeben sich jetzt auf ein Abenteuer und treffen dort The Rock, der sie über den See schippern soll. Und der Gegner ist sehr Indiana Jones-esk. Wir befinden uns wohlgemerkt während des Ersten Weltkriegs. Trotzdem sind die Deutschen die Bösen. Und du hast einen wunderbaren Bösewicht, der so over the top ist. Also wirklich, du denkst manchmal, das kann doch nicht wahr sein, dass die den Bösewicht so lächerlich darstellen. Aber er funktioniert, ist das Gute. Das ist so, Prinz Joachim heißt er. Und es ist halt einfach, der Typ heißt Prinz Joachim. Ja, es ist super umgesetzt. Wird gespielt von Jesse Plemons, falls ihr dir was sagt. Der war bei Breaking Bad als Todd Fargo, der Fernsehserie. Und der hat einige interessante Sachen gemacht. Und du musst dir jetzt vorstellen, es geht wirklich ganz klassisches Abenteuer-Wettrennen. Emily Blunt mit The Rock zusammen fahren auf dem Boot. Und Prinz Joachim, es ist super. Weil die es natürlich als Briten sind und Amis, die nicht aussprechen können und dann immer alle Prinz Joachim sagen, obwohl es halt selbst in der deutschen Synchro ist super, und dann rastet er immer aus. Das war tatsächlich gut umgesetzt. Und er hat diesen Familienfilmcharakter, der diesen großen Blockbustern, Marvel-Film und sowas meiner Meinung nach irgendwann abhanden gekommen ist, die nur noch große Geschichten erzählen, ist das ja einfach ein Film für Kinder zum Staunen. Und das ist halt einfach ein wunderbares Abenteuer, was einfach von vorne bis hinten coole Ideen hat, manchmal relativ hart ist. Es hat sogar noch einen Nebenplot, den ich hier nicht spoilern will, mit so einer Spezialeinsatztruppe, um es mal so zu nennen. Es sind die Bösewichte aus Metal Gear Solid 3. Ich wette, irgendjemand sitzt gerade vor seinem Computer und sagt, hahaha, ich weiß, was er meint. Und genau das ist okay. Es. Ich will es halt nicht weiter anreißen. Das Abenteuer ist super. Es ist voll mit CGI, natürlich.
Ja.
The Rock und Emily Blunt funktionieren zusammen herausragend. Das habe ich nicht erwartet. Die funktionieren einfach super. Die harmonieren. Und die deutsche Synchro schafft es, ihnen fantastische Spitznamen zu geben. Mit Skipper, den sie dann immer Skippy nennen. Und weil Emily Blunt als Frau Anfang des 20. Jahrhunderts eine Hose trägt, nennen sie den ganzen Film über Buchse. Das ist so blöd, aber es hat so gut funktioniert während des
Films. Weil ich vermisse total Abenteuer-Familien-Kino.
Ja,
das vermisse ich im Kino. Ich meine, wir hatten die Mumie, aber das war nicht so doll, finde ich.
Genau, und das ist jetzt einfach, es ist halt, also du kannst die Mumie mit Brendan Fraser.
Nein, ich meine den mit Tom Cruise. Der hat versucht, ja wieder Abenteuer-Kino ins Kino zu bringen. Das war kein wirklich guter Film.
Genau. Und es ist halt wirklich eher an sowas wie, ja, die Mumie. Also er hat sehr ähnliche Figuren sogar. Und das funktioniert einfach sehr gut.
Mhm.
Kann ich sehr loben. Also der ganze Film hat wahnsinnig Spaß gemacht. Natürlich reden wir hier nicht von großer Filmkunst. Versteht sich. Aber der Film funktioniert und das macht ihn aus. Er funktioniert einfach sehr gut. Als er rum war, habe ich wirklich gesagt, der hat Spaß gemacht. Und das habe ich lange nicht mehr nach einem großen Mainstream-Film gesagt. Einfach, er war unterhaltsam, er hatte nicht viel Ideologie drin. Er hatte zwar, ich meine, Disney hat bei Star Wars 9 den Kuss des homosexuellen Pärchens im Hintergrund ja für den chinesischen Markt zensiert. Falls dir das bekannt war.
Mhm. War mir nicht bekannt.
Und sowas ähnliches gibt's hier auch. Der Bruder von Emily Blunt outet sich, beziehungsweise sagt einfach zu The Rock in einer Szene, ja, ich bin schwul, bla bla. Ja, das ist so. Und dann nickt The Rock das ab und Ende. Das war eigentlich ziemlich gut umgesetzt, aber du hast schon die Bauchschmerzen im Kino gehabt, weil du wusstest, ja, das wird in China mit zwei Schnitten rausgeschnitten, dann hat sich das erledigt. Weil ich meine, der liebe Mäuse-Konzern hat nicht so viel Rückgrat, um sich diesen östlichen Markt zu vergraulen damit. Ich meine, die retuschieren auch Schwarze von ihren
Star-Wars-Postern. Der Jungle Cruise, der wird sich super verkaufen auch.
Hundertprozentig.
Und also wenn du sagst, wenn Fall, sogar du sagst, der sich jeden Arthouse-Film anguckt, dass der Film wirklich ganz gut ist, dann muss da ja irgendwas dran sein.
Ja, also
wenn sogar der Filmdialog das sagt.
Also ja, das ist tatsächlich auch seit langer Zeit mal wieder ein Mainstream-Film, den ich ernsthaft lobe und halt, wo ich nicht ironisch so hinter der Hand lache, so, der war aber gar nicht gut, sondern nein, der war tatsächlich hervorragend.
Also, hervorragend. Wenn Mainstream-Kinos,
ja, also für, wir reden hier nicht schauspielerisch von Herbst,
nein.
Reden hier immer noch von Jungle Cruise, deswegen, es kann halt für mich IMDb-wertungstechnisch niemals über eine 7,5 kommen, aber es ist fast so gut wie ein Indiana Jones Film. Ich glaube, mehr Lob kann ich dem Film nicht
aussprechen. Okay, ja, nee, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt für den Film. Jetzt hat jeder noch zwei Filme, ne?
Jetzt hat, ich habe meinen dritten gerade verballert.
Ja, jetzt habe ich auch meinen dritten. Gut.
Genau. Ich habe dann noch einen.
Jetzt haben wir hier mal wieder eine Diskussion im Movie Roulette, weil es ist ein sehr, sehr ist ein diskutabler Film. Ich habe mir angeguckt, I Spit on Your Grave, das Original, Day of the Woman.
Diskussionsthema, ja.
Ja, also ich weiß nicht. Ich habe dem Film auch noch keine Wertung gegeben. Ich habe die Remakes gesehen, ich habe 1 und 2 gesehen. Zweiten habe ich im Movie Roulette mal angesprochen, da hatte ich den zuletzt geguckt. Ich frage mal dich, was hältst du von dem, wie der Film das Thema umsetzt? Also nur kurz zur Handlung, es geht um eine Frau, möchte ihr neues Buch verfassen in einem abgelegenen Landhaus und da kommen ein paar Männer und vergewaltigen sie und sie rächt sich halt an den Peinigern. Und das ist halt dieses Selbstjustizthema aufgegriffen da im Jahr 1978. Also da kam der Film raus. Wie siehst du denn das? Das Thema, also wie dieser Film das macht?
Also ich kann nur sagen, ich habe zum Beispiel persönlich da mein ganzes Wirken gegenüber Frauen, habe ich diesen Film entnommen. Nein, natürlich nicht. Nein, jetzt mal kurz ernsthaft. Ich halte ihn für einen, viele Kritiker haben ihn zum Erscheinungstag sehr starke feministische Vibes attestiert und da bin ich vollkommen bei.
Ja.
Ich sage, der Film hat eine stark feministische Botschaft. Er möchte einfach ganz klar, er möchte eine feministische Botschaft senden und jetzt nehmen wir mal nicht Begriffe wie Patriarchat, aber zumindest in einer männlichen Welt muss sich die Frau doch erwehren und das ist halt auch thematisiert da drin, auch vor der Vergewaltigung, weil sie ja ganz klar für sich steht. Und ganz klar ihre Positionen klar macht, wenn sie anfangs an der Tankstelle und sowas, wenn die Leute ihr da doch etwas nahe kommen.
Ja, sie macht ihre Position klar, aber der Film, wie der das inszeniert, es gibt ja in dem Film, gibt es unter den Vergewaltigern, das sind mehrere Männer, gibt es einen Typen, der heißt, ich weiß nicht mehr, wie heißt, aber der ist so der Außenseiter von denen. Der wird auch so ein bisschen so ins Licht gerückt unter den Leuten. Und da gibt es dann so eine Szene. Die Vergewaltigungsszene findet im Wald statt, also in der Öffentlichkeit, also an der frischen Luft. Aber der Film zelebriert irgendwie so diese Vergewaltigung. Durch die Kamera, es wird irgendwie drauf, extrem draufgehalten. Dieser Typ, den ich gerade angesprochen habe, wird, das ist so ekelhaft, wird genau im Close-up gezeigt, als er mit ihr schläft. Das Gesicht wird im Close-up gezeigt. Das ist so ekelhaft inszeniert, wirklich. Das ist ja auch gut.
Fandest du das noch ekelhaft? Ich fand das schon so over the top, die Sexszene,
wo
sein Gesicht gezeigt wird. Ja, weil er einfach so, seine ganze Mimik ist so überzogen. Die anderen drei Vergewaltiger da, die drei, gerade der Anführer der Bande, der lustigerweise niemals einen anderen Film gedreht hat in seinem Leben und diesen Film immer noch, ich glaube, der ist irgendwie Architekt oder so und der gibt immer noch an, dass er den Film gedreht hat. Richtiger King. Aber ich fand halt einfach dieses Gefühl, diese Wehrlosigkeit wurde mit dieser überzogenen Figur dieses Mannes, der einfach ja, anscheinend geistig nicht ganz auf der Höhe. Ja. Es wurde das so komisch konterkariert, weil das einfach der war halt, so leid es mir tut, ein bisschen cartoonhaft. Das hat
ja, mich da gestört, hast du recht.
Weil ich den einfach nicht ernst nehmen konnte. So, hätten die tatsächlich nur die drei da genommen, ich glaube, dann wäre das deutlich schwerer anzusehen. Also es war wirklich schwer anzusehen. Also da die Szenen, die waren wirklich schlimm, gerade wenn sie ins Haus gejagt haben und so. Und ich weiß nicht, also ich kenne wenige Filme, die bei denen mir unwohler war. Da würde ich vielleicht noch Man Behind the Sun 1 nehmen, falls du den gesehen hast.
Ich habe das nicht gesehen, aber ich weiß nur, dass das ein ultra brutaler Film ist. Das weiß ich über den Film.
Der zum Beispiel, den habe ich mal geguckt. Oder halt natürlich Gesichter des Todes gucken. Aber das ist natürlich jetzt so, ich bin edgy und 15, gucke Gesichter des Todes. Also es ist kein...
Aber hier der Spit on Your Grave, das Original, der ist aber auch, findest du den nicht auch ein bisschen plump?
Ja, natürlich. Man, das ist...
Der ist total plump, oder?
Also
aber, und auch, also der will das halt kritisieren, aber ich finde, der durch die Übertreibung und so, findest du, der macht sich schon fast ein bisschen lustig über das Thema? Durch die Inszenierung?
Ich sag mal so, er ist nicht Gesetz
der Rache. Kann man das dem ankreiden?
Gesetz der Rache versteht nämlich nicht, was Selbstjustiz ist und legt sich einfach auf die Fresse und ist ein grausam schlechter Actionfilm, der einfach nur unterhalten will. Dieser Film kreidet das an bis zu einem bestimmten Punkt, aber will immer noch einen Schauwert haben. Und sowas ist gefährlich. Und das ist ein Drahtseilakt, den der Film nicht wirklich schafft. Also ich glaube, bis zu einem bestimmten Punkt will er einfach zeigen, eine Frau, die so in ihrer Intimität verletzt wurde, die muss sich jetzt ihrer selbst wieder ermächtigen durch so eine direkte und physische Rache. Ja, aber auch andererseits, oh, musst du das so umsetzen? Mann, oh Mann. So.
Aber findest du, sag mal du, also ich weiß wirklich nicht, was ich von dem Film halten soll. Eigentlich finde ich ihn nicht so gut, weil der das so richtig übertrieben macht und relativ durch diese Inszenierung, fand ich, hat der nicht so viel Respekt vor der Opferrolle. So fand ich es. Zum Beispiel in einem Film wie, nehmen wir jetzt mal einen Film wie Irreversibel.
Hab ich noch das nicht ist, gesehen, spoilers mir nicht. Ich weiß nicht.
Ja, ja, okay, ich spoilers dir nicht. Das ist auch für die Tour, ich spoilers nicht. Aber das ist ein Film, der zeigt einfach, wie schlimm das ist, das zu erleben. Also wie hart es einfach ist. Aber wertet das nicht. Ich finde, dieser Film hier wertet das schon. Und das finde ich nicht gut.
Ja, ich sehe, was du meinst. Es gibt natürlich Filme, die grausame Ereignisse wirklich zum Schauwert aberkennen und es einfach nur zum Genussmittel machen. Und
ja, das geht halt gar nicht.
Der August Underground als Beispiel, jetzt mal, um ganz schlimm zu werden. Das sind halt wirklich Filme, die halt nur noch pervers sind. Und dann gibt es natürlich so Sachen, die damit irgendwie böse gesagt spielen und das irgendwie so, die dich diesen Schmerz halt durchleiden lassen, so die letzte Orgie der SS die letzte Orgie der Gestapo. Ich müsste nachgucken, wie der richtige Titel ist. Schlimmer Film, der Italiener.
Du, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das kenne ich mal ich.
Ilsa Schiwulf der SS und all so ein Kram. Schlimmes.
Ach doch, das habe ich mal gehört.
Schlimmes Zeug. Das sind halt alles so Sachen, wo ich sage, diese Filme versuchen einem Grauen irgendwie auf eine widerliche Form nahe zu bringen, dass du es einfach darüber kapierst. Aber das schafft A Spit on Your Grave meiner Meinung nach auch nicht. A Spit on Your Grave eiert mir zu sehr rum. Entweder sollte er noch grausamer werden.
Das auch.
Oder es ist wirklich einfach anders thematisieren. Natürlich A Spit on Your Grave und sie zieht vor Gericht. Nee, danke. Das ist ja kein Fatih Akin-Film. Aber ich weiß nicht, wie man es anders hätte umsetzen müssen.
Ja, du, ich merke jetzt schon, das ist ein Film, über den könnte man einen ganz eigenen
Podcast machen. Das stimmt.
Ich finde aber, was ich finde, der ist zum Beispiel ganz anders als das Remake. Das Remake ist wirklich, das ist sowas von schweinebrutal am Ende. Da finde ich den hier, also der tut auch teilweise weh, aber durch die Effekte auch ein bisschen, ne, heutzutage ist es nicht mehr so schlimm. Da finde ich das Remake, da hatte ich auch einen Fadenbeigeschmack, ja. Gut, Schluss mit dem Film. Dein nächster Film.
Ja, Mein nächster Film ist Der siebente Kontinent. Ich habe lange überlegt, ob ich den nehme, aber ich von Michael Haneke. Das ist der erste, sagen wir mal, richtig große Haneke. Und es ist ein Film.
Mal kurz für die Zuhörer. Haneke hat Funny Games.
Genau. Haneke ist ein Österreicher.
Amour. Was hat er noch gemacht? Er hat Piano Teacher gemacht.
Genau.
71 Fragmente. Wie heißt der Film?
71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls.
Ja.
Also, das ist, der Typ ist die
Definition. Haneke-Filme sind halt bekannt für, dass sie so extrem schlimm sind.
Ja, und das, erstmal, dass sie schlimm gemacht. Sind und zweitens, dass sie auch bis zu einem bestimmten Punkt immer eine Realität irgendwie darstellen und versuchen halt irgendwie nicht sich zu flüchten. Und also gerade Funny Games zwingt dich ja wirklich Gewalt anzugucken, bis zu einem bestimmten Punkt. Und der siebte Kontinent. Und
was ist der siebte Kontinent? Wo geht's da?
Kannst du dir so vorstellen, der ist noch von 89, also ein sehr früher Film von ihm. Und es geht, wie immer heißen die Charaktere natürlich Georg und Anna, weil wir sind hier im Haneke, die Figuren heißen immer so. Und es geht darum, dass Georg ist ein Techniker in irgendeinem Unternehmen und Anna ist Hausfrau. Und Anna hat noch einen Bruder, Alexander, der ist Optiker. Und die haben eine Tochter, die heißt Eva. Und jetzt erlebst du erstmal 3 Jahre ihres Lebens über, na lass mich nicht lügen, 90 Minuten. Aber nicht, wie man das in anderen Filmen hätte. Wir erleben die Ups und Downs, wie sich die Familie wieder zusammenrauft und wie sie miteinander innerfamiliäre Konflikte ausleben, wie die Tochter zur Schule geht und sowas. Nein, wir erleben den tristen, also wirklich tristen Lebensalltag dieser Person. Mhm. Und sowas, was Ulrich
sagt. Ist ja so ähnlich wie bei Piano Teacher.
Piano Teacher hat noch mehr Story. mal so böse.
Aber da ist ja auch der triste Alltag so gezeigt.
Aber halt.
Das ist auch ein ganz schlimmer Film.
Ja, aber der Piano-Lehrer hat ja noch so ein bisschen. Wie soll man sagen? Er hat noch so ein bisschen Story und so ein bisschen Handlung da drin. Das hat halt der Film wirklich nicht. Du hast halt diese 3 Figuren. Der Bruder ist auch nur 2-mal da. Der Bruder ist eigentlich nur als Beispiel dafür, okay, es gibt jemanden, dem geht's schlecht. Und dieser Familie geht's halt nicht schlecht. Denen geht's finanziell nicht schlecht. Denen geht's auch in der Familie nicht schlecht. Du hast einfach ein wirklich rundes Familienbild, aber es ist halt einfach trist. Und du weißt nicht, was das Problem ist und du weißt auch gar nicht, ob was an denen nagt. Und nun plätschert dieser Film so vor sich hin. Und das,
aber dieses Wissen würde mich total wahnsinnig machen, glaube ich, beim Gucken.
Richtig. Und das wird es dich auch. Und deswegen möchte ich auch in dem Punkt storytechnisch gar nicht so viel verraten. Ich möchte für Leute sagen, es ist so ein bisschen das, was Ulrich Seidel später zur Kunstform erhoben hat, im Sinne von gefilmte Tristesse, macht der Film schon 89 und zeigt dir einfach, Mann, kann dein Leben scheiße sein, wenn du ein langweiliges Leben hast. Und das ist so praktisch gesehen die, das ist die Hauptthese des Films, dass einfach das familiäre Zuhause wirklich ein Gefängnis sein kann, obwohl alles in diesem Zuhause fantastisch ist. Und der Film zeigt dir einfach in den 90 Minuten einfach, es ist einfach nur schlimm, wenn nichts passiert und nichts Interessantes passiert und du dich nur mit dem Alltag rumschlagen musst. Und
das finde ich interessant, weil du, wie du jetzt sagst, die Tristesse und der Alltag, der so eintönig ist und so. Zum Beispiel am Anfang von The Piano Teacher, der Pianolehrer, die Pianolehrerin, keine Ahnung, hast du gleich die Hauptfigur, die wieder in die Wohnung kommt und sagt, oh warte, ich musste mal gerade kurz draußen frische Luft schnappen. So fängt der Film ja an. So von wegen, ich musste mal kurz aus dem tristen Alltag ausbrechen.
Weißt du? Genau, und du musst dir das hier halt einfach vorstellen, während du halt bei die Pianolehrerin, die Klavierlehrerin, ja irgendwie diese diktatorische, despotische Mutter zu Hause hast, die ja total über die Tochter herrscht und du hast diese Verhältnisse an der Uni, sagen wir jetzt mal, wo sie halt so grausam über die Schüler herrscht. Das hast du hier nicht. Du hast einfach keinen richtigen Konflikt. Die Leute stehen nicht irgendwie im Zwist zueinander. Und deswegen weißt du halt nicht richtig, was passieren soll, einfach weil die so vor sich hin leben.
Klar, und damit spielt der Film.
Genau.
Und das ist so ein Mystery-Element quasi.
Ja, auch nicht so richtig, weil du einfach da sitzt und denkst, was macht der Film denn jetzt? Was will er dir denn erzählen? Was machen diese Figuren denn? Du bist halt einfach gespannt, was für eine Entwicklung die Handlung nimmt. Und du bist halt auch einfach durchs klassische Hollywood so gepolt, dass du sagst, okay, es wird was passieren, es wird sich jemand verändern, es wird einfach ein wenig Handlung kommen. Aber nein, der Film sagt einfach, mir doch egal, was du erwartest, ich eier hier jetzt rum. Und das macht er auch. Und das fand ich eigentlich gut umgesetzt. Also haben ja später andere Regisseure wirklich so übernommen, aber der hat das ziemlich innovativ noch in den 80ern gemacht. Also der Film ist halt auch ein wunderbares Zeitdokument an vielen Stellen. Oder einfach so denkst du, ah, so sah das damals aus. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Selbst ich als alter Mensch. Das ist ein interessanter, toller Film, den ich jedem empfehlen kann. Und das Ende ist Wahnsinn. Ja, und wahnsinnig interessant geht es jetzt weiter mit deinem letzten Film. Und zwar...
Ja, ich habe einen Geheimtipp zum Schluss. Ich glaube nicht, dass du diesen Film gesehen hast. Ich hatte letztens in Filme, die uns überrascht haben, könnt ihr euch gerne auch mal anhören, habe ich auch einen Geheimtipp reingemacht, der hieß Let's Scare Jessica to Death. Ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst. Ich habe mir noch einen, ja, Joe Giallo angehauchten Film angeguckt, der heißt Amok mit einem Ausrufezeichen. Also, kennst du den?
Amok.
Den habe ich mir angeguckt. Der ist mit Barbara Bouchette. Die ist wohl irgendwie bekannt aus vielen TV-Episoden, TV-Produktionen. Hat wohl ein eigenes Fitnessstudio. Und hat mitgespielt, aber vor allem in Gangs of New York hat sie mitgespielt, in Casino Royale und in Ein Kind zu quälen von Lucio Fulci.
Ah,
in noch ein paar anderen Giallo-Filmen. Und dieser Amok ist ein Mystery-Thriller, wo es um halt Barbara Bouchette geht, der ist von 72, wo sie halt an so ein Anwesen kommt, um rauszufinden, was denn wirklich mit ihrer Schwester passiert ist. Und da hat der Film halt direkt diesen Mystery-Thriller, das ist so die Prämisse. Und der Film... Gut, du kennst ja das italienische Kino von damals, zu 70er, das ist ja wirklich, gerade im Giallo-Bereich, visuell ist das wirklich astrein, ganz, ganz toll gemacht. Das Lustige ist bei diesem Film, der ist das Besondere an dem Film, dass er zum einen halt diese wirklich sehr, sehr schöne Kamera aus den 70ern hat, diese Giallos hatten halt einfach so einen extrem tollen Look und der sieht wirklich hervorragend aus, der Film, wirklich ganz toll gefilmt, ist aber dazu auch noch irgendwie so ein bisschen Schmuddel-Bahnhofskino, wo du wirklich Szenen mit Barbara Bouchette hast, in Zeitlupenaufnahmen, nackt, irgendwelche Erotik-Szenen, die da einfach so wild mit eingestreut sind, also da hat der Film so einen kompletten Kontrast in sich. aber es ist wirklich mega toll gemacht und die Geschichte hat auch durchaus seine twistigen Momente. Es ist halt wirklich ein paar richtig spannende Thriller-Momente, fand ich richtig gut. Und so die Handlung an sich, so dieses, sie will wissen, was wirklich mit ihrer Schwester passiert ist und so. Und das, der Film hat auch eine bisschen vorhersehbare, zieht es am Ende ein bisschen in die Länge. Aber lockt dich immer mal wieder auf eine falsche Fährte und irgendwie ist es halt einfach ein wirklich überzeugender Mystery Film gewesen, der echt Spaß gemacht hat, sich anzuschauen.
Wer hat da Regie geführt?
Der Regisseur heißt Silvio Amadio. Der hat keine Ahnung, was er noch gemacht hat. Ich gucke hier gerade. Smile Before Death hat er gemacht. Sagt mir aber auch gar nichts. Das ist total unbekannter Film. Also ich habe den irgendwo im Internet aufgegabelt, weil ich habe den bei Letterboxd gesehen. Da habe ich mir den angeguckt. Ist, glaube ich, total unbekannt. Es ist wirklich ein Geheimtipp. Es ist echt ein spannender Mystery-Thriller gewesen, der eine wirklich schöne Ästhetik hat und eine echt spannende Story zu erzählen
Also
hat.
klingt halt super, weil gerade so, wenn ich an Giallos der Zeit denke, also dann denke ich halt oftmals halt natürlich an Bava. So, klar. Und Mario Bava ist da ja für mich immer visuell der absolute Vorreiter.
Ja, ja, ja. Na klar.
Und dann kommt natürlich, wenn Bava den Grundstein.
Ich hab dir es geschickt bei Discord.
Ah, perfekt, danke. Amok. Sexual Frenzy. Ha! Hab noch nie von gehört. Interessant.
Ja, siehst du, das ist sogar ein Film im Arthouse, wobei, das ist ja nicht wirklich ein Arthouse-Film, aber das ist ein Geheimtipp, den du nicht mal du kennst.
Alla Researcher del Piazzere. Aha. Also, interessant. Ja, also Giallo ist ja eh so ein Fass ohne Boden. Wenn dich da einmal mit beschäftigst, dann sitzt du da auf einmal vor den Elio Petri-Filmen und denkst, oh Gott, was kommt denn jetzt noch alles? Also, das ist so interessant. Ist das denn, wie würdest du das einordnen, weil es 72 ist? Ist das schon so ein Giallo, der, oder prinzipiell ein Italiener-Film, der irgendwie eine politische Haltung aufweist? Wie es ja gerade stark die Petri-Filme und andere italienische Filme machen, oder ist er noch relativ apolitisch?
Oh Gott, also nee, ich würde nicht sagen, dass das ein politischer Film ist, das ist ein Mystery-Thriller.
Ja, so ich meine nur, weil manchmal haben ja die Italiener da so ein Händchen für das zu mischen und dann da noch so ein bisschen...
Och, das ist mir nie groß aufgefallen, ehrlich gesagt.
Gut,
Elio Petri habe ich nicht gesehen.
Ah, okay, weil gerade in den Werken ist das ja immer sehr stark.
Bei italienischen Giallo-Horror-Kino habe ich gesehen Bava, also Mario Bava, hier Argento Bava, oder? Nee, wie heißt er?
Dario Argento.
Lamberto Bava, Dario Argento habe ich gesehen und Lucio Fulci halt.
Ja, Fulci ist ja auch so.
Und natürlich Sergio Martino. Da habe ich auch Sachen gesehen. Der Killer von Wien.
Den habe ich nicht. Den will ich immer noch sehen.
Und Alle Farben der Nacht.
Der Killer von Wien, wo ich immer so viel Gutes von höre. Den habe ich nie gesehen.
Oh ja. Ja, toller Film.
Giallo ist auch so ein ganz tolles. Also Giallo ist sowas, das funktioniert nicht.
Lass uns mal irgendwann über den Giallo reden.
Das könnte man machen, dass man wirklich mit Bava startet und sich dann mal so ein bisschen durch den Giallo frisst. Wäre interessant. Auch, weil das nicht so viele machen. Ja, aber
ich glaube, jetzt hier spätestens haben wir die Zuhörer komplett verloren. Aber ey, das hat ja Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Also,
der letzte Film war das jetzt.
Ja, perfekt. Also, ich würde immer mal wieder gerne vorbeischauen, um es mal so zu sagen. Wenn die Leute jetzt nicht in die Kommentare schreiben, ich schwöre auf Koran, ich hau dir dein ganzes Gebiss raus. Grüße gehen an Farid Ben an der Stelle. Nee, aber ansonsten fand ich das doch sehr gut. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das fand ich auch. Schaut auf jeden Fall mal, falls ihr noch hier zuhört, nach diesen durchgemischten Filmen, schaut mal gerne bei der Filmdialog vorbei bei Marius. Und wie heißt
Lennart
heute nochmal? Lennart. Ich finde auch, als ich eure Videos gesehen habe, ihr seid, wirkt irgendwie komplett unterschiedlich.
Ja.
Ganz unterschiedlich. Ja, aber trotzdem merkt man, dass ihr gute Freunde seid.
Das ist auch so ein bisschen der Witz dran, dass wir halt so ganz unterschiedliche Charaktere auch so als Menschen sind und wir darüber halt versuchen, halt zu harmonieren, weil er ist halt wirklich, wenn er hier halt mitmachen wird, ist halt der Unterschied, der Typ ist halt ein Lexikon, was Filme angeht. Also der hätte uns beide ohne Probleme zerlegt. Also es ist gruselig. Also der kennt alles.
Oh krass, weil das so hätte ich ja dich eingeschätzt.
Nee, also der kann sich hier hinsetzen und dann erzählt er dir auf einmal, ja, der Giallo von dann, warum kennst du das nicht? Also das ist gruselig.
Ey, frag ihn mal, ob er den Amok-Film kennt.
Schon frage ich ihn mal. Also
vielleicht kennt er ihn.
Gucken wir mal. Ja, man könnte ja theoretisch...
Ich habe aber keine Ahnung, warum der Film so heißt.
Wir könnten ja auf jeden Fall mal gucken, ob wir vielleicht ein Giallo-Special machen, wenn das für die Zuschauer interessant wäre. Da würde ich auch gerne mal drüber sprechen. Giallo-Film
jetzt. Oder man nimmt sich einzelne Regisseure aus dem Giallo.
Ja, dann Argento-Special. Das wäre ja definitiv.
Oder Fulci-Special.
Ja, Fulci, sowas, aber ja. Dann muss ich so viel Fulci-Filme gucken. Nee.
Das macht doch Spaß.
Fulci ist doch schon mal ein Brocken, wenn man keine Lust auf Fulci hat. Weil Fulci kann schon eklig sein.
Eklig auf jeden Fall, ja. Gut, das war's heute mit das Hölp-Café. Wir sind bestimmt ein bisschen irgendwo abgeschweift. Ich schneide auch ein bisschen. Aber damit würde ich sagen, ich weiß nicht, du willst wahrscheinlich nichts mehr, du hast wahrscheinlich alles gesagt.
Tschüss.
Tschüss. Okay, drin.